ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Ja, servus und küsst die Hand, liebe Zuhörer, zu dieser österreichischen Ausgabe von ESC Update in der Audiothek eures Vertrauens. Wir sind's wieder, die Piefkes. Ich bin's, der Marcel, und der Thomas ist auch dabei. Grüß Gott.
Grüß Gott, oder wie man hier sagt, bonjour. Ich melde mich aus dem ESC-Studio Nordfrankreich. Ich bin hier gerade im Urlaub. Hallo, Marcel.
Thomas macht seine eigene Tour de France, das ist schön. Und ich muss ja auch wirklich aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit so spreche. Das geht mir so oft so, wenn ich irgendwo bin, wo die Leute einen Dialekt haben, dass ich immer mitmachen will. Naja.
Ja, du kannst das auch so gut.
Ich kann es gut nachmachen, aber wenn das dann irgendjemand hört, der es wirklich, ist eine andere Geschichte. Heute ist unser Thema Österreich. Wir blicken nämlich zurück auf den ESC 2015 in Wien, also den bislang letzten in Österreich. Aber natürlich schauen wir auch voraus. Der nächste findet wieder in Österreich statt, entweder in Wien oder in Innsbruck. Darüber haben wir ja in der letzten Ausgabe auch geredet. Diese beiden Städte haben sich am Ende beworben. Wenn wir uns hier wieder hören bei ESC Update Ende August, dann kennen wir die Gastgeberstadt und auch das Datum des ESC 2026. Vergangenen Monat habe ich mich ein bisschen geärgert, ehrlicherweise, Thomas, weil die Knallermeldungen zum ESC, die kamen erst, als unsere Aufzeichnung schon durch war. Was soll das? Martin Österdahl ist nicht mehr länger Executive Supervisor des ESC oder auf Deutsch der Chef. Er tritt zurück. Was halten wir davon?
Ach ja, also es gibt natürlich Tendenzen, die auch einen Martin Österdahl nicht aufhalten kann. Also politische Entwicklungen, Kriege, der zunehmende Kostendruck, alles wird teurer und gleichzeitig haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten immer weniger Geld zur Verfügung. Und natürlich auch der stärkere Einfluss von Social Media, ne? Also die massive Skandalisierung. Das sind schwierige Zeiten, kein gemütlicher Job, muss ich sagen. Und Martin Österdahl hat sich jetzt für einen Ausstieg aus dem Job entschieden, das muss man akzeptieren.
Er ist halt ein TV-Mann, er ist ein TV-Produzent, wenn man so will, und er musste mit sehr vielen anderen Sachen zurechtkommen. Man kann Martin Österdahl natürlich nicht für alles verantwortlich machen, was beim ESC so schief läuft. Grundlegende Änderungen entscheiden ja auch immer alle Teilnehmerländer mit. Aber schauen wir mal, was so in seiner Amtszeit fiel. Da ist ein Rest of the World Voting eingeführt worden. Da wurde United by Music dauerhaftes Motto. Da wurden jetzt dieses Jahr Pressekonferenzen vor Ort quasi abgeschafft. TikTok wurde Entertainment-Partner. Die Startplätze im Finale werden noch mehr bestimmt anstatt ausgelost. Dann gab es das ganze Drama rund um Jost Klein, was eigentlich nochmal eine Podcast-Folge an sich ist. Ehrlich gesagt finde ich, aus seiner Amtszeit bleibt jetzt wenig Positives übrig.
Ja, ich habe eben ja schon versucht darzustellen, dass man ja auch immer gefangen ist in bestimmten Zwängen. Und ich bin mal gespannt, ob sein Nachfolger, seine Nachfolgerin diese Zwänge besser verarbeiten kann als er.
Jetzt erstmal heißt sein Nachfolger Martin Green, das ist der ESC-Direktor. Der wurde ja geschaffen, um die Aufgaben des Executive Supervisors Österdahl zu entlasten. Der übernimmt jetzt kommissarisch seine Aufgaben, bis ein Nachfolger gefunden ist. Und dann haben wir uns ja letztes Mal auch über Sergio Jaén unterhalten. Das ist ein Spanier, einer der gefragtesten ESC-Choreografen derzeit. Für Spanien war der allerdings noch gar nicht im Einsatz beim ESC, immer nur für andere Länder. Und jetzt übernimmt er die künstlerische Leitung im spanischen Vorentscheid, dem Benidormfest. Thomas, bringt das Spanien denn wieder nach vorne? Weil die letzten Jahre war es ja nicht so dolle. Da landete man gerne mal jenseits von Platz 20. Wird das jetzt was?
Ja, was ich vor allem daraus lerne, ist, Delegationen müssen schnell sein, um sich das Top-Personal zu sichern. Also wenn Deutschland zum Beispiel jetzt mit Sergio Jaén hätte zusammen arbeiten wollen, kommen sie zu spät. Ja, also er ist jetzt bei Benidormfest dabei. Und ein großer Vorteil ist, er wird diesen Act künstlerisch begleiten, also der Act, der Benidormfest gewinnt, künstlerisch auch nach Österreich begleiten. Das ist ein riesiger Vorteil, weil er sehr begabt ist, diese Inszenierung zu machen. Aber ob Sergio Jaén Einfluss auf die Auswahl der Songs hat, das steht doch, das glaube ich nicht. Und vor der Klammer steht natürlich für einen erfolgreichen Sieg oder für eine erfolgreiche Teilnahme beim ESC, dass der Song gut ist. Und da kann er, glaube ich, auch nicht dran, viel dran rütteln.
Aber er kann mit Sicherheit auch 2-3 Länder betreuen auf dem Weg zum ESC. Ob das nur so gut ist, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Deswegen haken wir das ab und schauen auf heute voraus. Beziehungsweise wir schauen zurück auf den ESC 2015. Das ist ja, habe ich häufig erzählt, für mich ein besonderer. Das war mein erster ESC vor Ort. Damals war ich Volunteer, also freiwilliger Helfer für den ORF in Wien. Und du warst als Radioreporter für die ARD ja auch vor Ort. An was denkst du denn zuerst, wenn du an diesen ESC in Österreich zurückdenkst?
Ja, dass es damals das 60. Jubiläum des ESC war. Und als erstes, wenn ich an Wien denke, denke ich an diese tolle Bühne von Florian Wieder mit diesen 1288 weißen Stelen. Sah wirklich schön aus. Eine der schönsten Openings der ESC-Geschichte gucke ich mir immer mal wieder gerne an, auch mit meinem Mann, der guckt das auch immer sehr gerne, mit diesem tollen Song Building Bridges, wo auch die Moderatorinnen mitgesungen haben. Arabella Kiesbauer, Alice Tummler, Miriam Weichselbaum und natürlich Conchita, die dann bei der Opening nochmal durch den Saal durchgeflogen ist und dann tatsächlich die Reportagen aus dem Green Room gemacht hat. Das sind so die Bilder, die ich vor Kopf habe. Meine persönliche Perspektive ist, wie du sagst, ich war im ARD-Studio fürs Radio zuständig. Das war im Delegationshotel untergebracht. Und da gab es eben tägliche Interviews mit Ann-Sophie, die wir unter uns Reporterinnen und Reportern aufgeteilt haben. Und was ich noch ganz besonders toll fand, ist, von diesem Hotel konnte ich in die Tram steigen und war in 8 Minuten am Presseeingang der Arena. Also das war so leicht ist man noch nie zum Event gekommen.
Es klingt sehr martialisch, wenn du sagst, wir haben Ann-Sophie unter uns aufgeteilt. Aber das ist in Ordnung. Über Ann-Sophie werden wir heute auch noch sprechen, selbstverständlich. Denn wir öffnen ja auch so ein bisschen unsere Archive. Wir schauen zurück auf den ESC und wir machen das auch mit ganz viel Musik. Und zwar wie folgt. Wir beide haben unsere Lieblingssongs aus dem Finale gewählt. So richtig schön mit 12, 10, 8 Punkten und so weiter. Dann habe ich mich vor die Excel-Tabelle gesetzt und daraus ein Gesamtranking erstellt. Und ihr hört hier unsere Top 7. Ganz knapp nicht geschafft, hat es übrigens Loïc Noté aus Belgien. Das war damals mein absoluter Lieblingssong. Find aber leider, der hat sich ein bisschen abgenutzt. Deswegen, wir haben 7 Songs in der Playlist. Mindestens einer von uns findet den jeweils richtig gut. Platz 7 zum Beispiel kann ich überhaupt nicht hören, weil ich diesen Bruno Mars leider gar nicht mag. Und der klingt ja sowas von nach Bruno Mars. Aber du magst ihn sehr gern, deswegen hören wir es. Australiens Debüt beim ESC, Guy Sebastian mit Tonight Again.
Ja, da muss ich aber ganz kurz auch noch sagen, Bruno Mars ist natürlich einer der besten Sänger der zeitgenössischen Popmusik und Guy Sebastian ist ein ähnlicher Superstar Australiens und für mich war es tatsächlich der Favorit, als ich nach Wien reiste.
ESC Update, Platz 7. Oh, everyone's got their problems. There's always something on your mind. Oh, but tonight we ain't gotta solve them. For now, let's leave them all behind. Ooh, do what you want. Do what you want. Do what you want. Oh, get on it, ooh, get on it. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. This is one tough act to follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow, we can do tonight.
Tonight again. Yeah, we can do
tonight again.
Ja, mit dem Lied ging alles los. Eigentlich sollte Australien zum 60. ESC-Jubiläum nur mal so als Gast dabei sein. Australien ist aber bis heute reguläres Teilnehmerland geblieben. Hast du das damals schon gedacht, dass Australien gekommen ist, um zu bleiben?
Ja, also damals hatte ich ja ein recht gutes Verhältnis zu Thomas Schreiber, dem Head of Entertainment der deutschen Delegation und Mitglied der Reference Group. Und da durch seine Andeutungen war schon klar, dass da mehr kommt als nur eine Teilnahme. Und auf jeden Fall machte Australien beim ersten Mal auch ganz viel Promo. Und ich habe zuvor Guy Sebastian bei NDR 2 getroffen, weil er uns da besucht hat. Und wir haben mit ihm bei uns im Studio eine ganz tolle Akustikversion von Tonight Again aufgenommen. Und das hat uns beide so ein bisschen verbunden. Ich habe ihn dann immer mal wieder in Wien getroffen. Und er hat schon von Weitem immer Hallo gesagt. Und auch bei der Aftershow-Party, wo er dann natürlich auch so ein bisschen enttäuscht war mit dem 5. Platz. Er hatte sich am Ende dann doch mehr versprochen.
Wie war das eigentlich mit der medialen Aufmerksamkeit damals? Also wenn du Gespräche hattest mit anderen Sendern aus der ARD, haben die alle diese berühmte Frage gestellt, warum ist denn eigentlich Australien dabei? Also war das am laufenden Band oder wie war das?
Ja, Marcel, das kennen wir doch bis heute, muss man sagen. Also Australien erklären, das müssen wir ja bis heute. Das ist eine schöne Kuriosität, wie sie eigentlich nur beim ESC vorkommt, wie eigentlich der ganze Wettbewerb eigentlich eine schöne Kuriosität ist.
Warum war denn dieser Song oder auch Guy Sebastian an sich für dich so ein Highlight?
Ich bin ein großer Fan von zeitgenössischer Popmusik und das war halt zeitgenössische Popmusik Deluxe. Diese Bläser im Hintergrund waren toll und er hat ja auch 2x12 Punkte bekommen, ja, aus Schweden, typisch, ja, die mögen ja auch so zeitgenössische, mainstreamige Popmusik. Also für mich war das mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe ihn ja auch nicht auf Platz 1 gewählt bei unserer Hitliste, aber damals war er für mich tatsächlich der Favorit fürs Ganze.
Auf Platz 6 unserer gemeinsamen Hitliste steht Spanien, Edurne mit Amanecer. Bisschen spartanisch inszeniert, aber kraftvolles Lied. Du als Spanien-Experte, du wohnst ja auch zum Teil dort, wie blickst du auf diesen Auftritt?
Ja, Amanecer, Sonnenaufgang. Ja,
wunderschön.
Das ist schön inszeniert. Es gab Trickkleid und einen wunderschönen Tänzer, auch toll. Und ich erinnere mich vor allem noch an die spanischen Fans, die immer Edurne, Edurne geschrien haben. Ja. Und Edurne ist heute tatsächlich noch bekannt. Und wie viele andere ESC-Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus Spanien hat sie mitgemacht bei dieser Operación Triunfo. Ich habe den Song am Anfang nicht so gefeiert. Du hast ihm ja sogar 8 Punkte gegeben.
Ja.
Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht in meinen Top 10 drin gehabt.
Richtig.
Also müsstest du ja fast ein Plädoyer dafür halten. Insgesamt wird in Spanien ja spielen die gerne auch in den Clubs noch alte ESC-Songs, aber dieser ist ja nicht so tanzbar. Deswegen ist er für mich und mein Leben so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit gerutscht.
Das habe ich befürchtet. Deswegen habe ich ihn wieder ausgegraben. Er ist nicht tanzbar, aber er ist eine Hymne. Ich fand die Inszenierung, ja, Trickkleid-Tänzer, aber der Tänzer hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel getanzt und eigentlich war sie die ganze Zeit fast alleine auf der Bühne und musste da mit ihren Armen so große Gesten machen und
ja.
Sie wirkte so ein bisschen verloren auf mich, aber der Song an sich, der ist auf jeden Fall geblieben und deswegen hören wir ihn jetzt, Amanecer, Edurne.
ESC Update, Platz 6.
Mi corazón me susurró a mi nombre.
Endlich mal wieder ein klassischer Thomas Gesson-Song, nicht wahr? Edurne mit Amanecer. Und der nächste Song ist wieder wegen dir auf der Playlist. Und du weißt, ihr wisst es, ich liebe Estland sehr. 2015 war das bei mir allerdings nicht der Fall. Goodbye to Yesterday. Elina Born und Stig Resta haben das gesungen. Ich glaube, das war mir ein bisschen zu Mainstream. Was berührt dich bei dieser Ballade so?
Ja, Mainstream, ich habe es ja schon gesagt, bekennender Fan, ja. Also mein Traum ist es eigentlich immer, dass tatsächlich ja so ein Mainstream-Pop-Song so gut ist, dass er das Ganze auch gewinnt. Das hatten wir 2-3 Mal bislang. Ne? Euphoria und Satellite waren so zeitgenössische Pop-Songs, die man auch einfach so im Radio oder in einem Club spielen konnte. In diesem Jahr ist es eigentlich Espresso Macchiato so ein bisschen. Und mir hat die wundervolle Inszenierung gefallen. Er ist erst allein auf der Bühne und singt diesen ja melancholischen Song über diesen One-Night-Stand oder war es ein One-Night-Stand, über diese kurze Beziehung, die beiden hatten. Dann bei auf der Bühne und sie mit dem bösen Blick und die interagieren so schön und dann verschwindet er plötzlich und sie ist dann wie im Leben ganz allein auf dieser Bühne. Das sah einfach alles toll aus, wie generell alles toll sah aus auf dieser tollen Bühne in Wien. Ja. Und sie haben immerhin Platz 7 erreicht. Es war eine schwierige Konkurrenz, denn dieses Duo war eines von, ich glaube im Finale waren 5 Duos und von denen haben sie sich am Ende noch am besten platziert.
Das Duo-Jahr 2015, ja, ich gebe dir vollkommen recht mit der Inszenierung, das sah sehr toll und sehr gekonnt aus und dann gab es ja noch im Prinzip das Highlight, Elina Born, die bei ihrem Auftritt sogar eine Träne im Auge hatte.
Ja, das, also wie die das hinbekommen hat, also es hat mich wirklich gerührt, ja, und ach, ja, nee, also ich höre den Song gerne und ich gucke ihn mir auch gern an, ja, und das ist beim ESC ja auch mal wichtig.
Ich war mal in Estland im Urlaub, das war 2020 und da habe ich vorher mal in die Charts geguckt, was ist denn gerade so in Estland, was wird da gehört und ich meine auf Platz 1 der estnischen Charts war damals ein Song, den Elina Born gesungen hat. Also auch 5 Jahre später hat sie auf jeden Fall in der estnischen Popmusik noch was gemacht und jetzt hören wir ihren ESC-Song von damals, Platz 7 im ESC-Finale und bei uns jetzt auf der 5.
ESC-Update, Platz 5. I woke up at 6 a.m. My eyes were closed, but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, I smiled to the door. I didn't want to wake you up. My life was never gone. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday.
Took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday.
I didn't want to wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way. Let's try again, say goodbye. Goodbye to yesterday.
So, und außer Konkurrenz sprechen wir jetzt mal über Deutschlands Act von 2015. Man darf ja nicht für sich selber voten, deswegen haben wir das natürlich auch nicht gemacht. Aber wir reden jetzt über Anne-Sophie mit Black Smoke. Ich habe ja Anne-Sophie tatsächlich dieses Jahr live gesehen. Sie hat ein Klavierkonzert in Hamburg gegeben mit Levina als Special Guest. Also was ist für eine Kombination? Da war ich erstmal ohnehin geflasht. Aber da wurde der ESC zwar erwähnt, aber ihre beiden ESC-Songs haben sie jeweils nicht gesungen. Hm. Kann man auch mal überlegen, warum wohl. Anne-Sophie wurde damals Letzte, hat Platz 27 geholt, 0 Punkte, genauso wie Österreich. Und damals wie heute finde ich das eigentlich nicht gerechtfertigt. Du schon?
Ja, also ich hatte so eine böse Ahnung. Ich hatte damals mit Tim Frühling zusammen eine Kommentatorenkabine oben. Und
vom HR, der Kollege?
Ja, genau. Tim Frühling, der auch 2009 den ESC kommentiert hat, und mit ihm zusammen habe ich die Radioberichterstattung direkt vom Event, vom Venue gemacht. Und da wurden wir auch eingeladen zu den Kommentatoren-Briefings. Da sind wir ehrlich gesagt nur hingegangen. Für uns war es nicht so wichtig, weil es eben so spannend ist. Und irgendwann im Laufe der Woche fragte einer der Kommentatoren, wie war eigentlich die Geschichte mit Andreas Kümmert? Mhm. Können wir, wie war die nochmal? Ja, erzähl doch mal.
Ja, Andreas Kümmert, ich habe es live miterlebt, ich war beim Vorentscheid auch in der Halle im Publikum. Andreas Kümmert hatte gewonnen mit seinem Titel Heart of Stone und hat dann im Prinzip nach, yeah, Platz 1, du fährst nach Wien, yay, hat er dann ins Mikro von Barbara Schöneberger, die das damals auch schon moderiert hat, gesagt, er gibt seinen Platz an Anne-Sophie. Er sieht sich sinngemäß nicht in der Lage, nach Wien zu fahren. So, und Anne-Sophie wusste nicht, was sie machen soll, hat gefragt, fahre ich jetzt nach Wien? Und Barbara Schöneberger hat gesagt, ja, du fährst jetzt nach Wien. Und so ist es passiert. Und deswegen ist, wenn man so will, die Zweitplatzierte, Anne-Sophie war Platz 2 des Vorentscheids, dann eben nach Wien gefahren.
Ja, wirklich wieder so ein Kuriosum aus dieser ganzen Kuriositätensammlung des Eurovision Song Contest. Und diese Geschichte stand dann am Tag des Juryfinales lag dieses Blatt mit dieser Geschichte in jeder einzelnen Kommentatorenkabine. Jeder Kommentatorin hatte das vor Augen. Und im schlechtesten Fall haben sie überall erzählt, was da passiert ist. Und das ist natürlich doof, weil alle in Europa dann wussten, dass Anne-Sophie nicht die erste Wahl aus Deutschland war, sondern höchstens die zweite Wahl. Das ist eine schlechte Voraussetzung. Und deswegen hatte ich da auch schon eine böse Vorahnung, dass es insgesamt nicht so gut laufen kann. Null Punkte oder das generell zwei Länder mit null Punkten dabei sind, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Argument nicht mehr so ganz gelten lasse. Denn wenn wir mal ein paar Jahre später in die ESC-Geschichte schauen, auch das Kalusch-Orchester hat den Vorentscheid nicht gewonnen. Auch die waren eigentlich die Zweitplatzierten damals in der Ukraine und haben in den ESC-Sieg geholt. Ich glaube ja nach wie vor viel mehr, dass es an der Inszenierung lag. In Hannover beim Vorentscheid war ich begeistert. Da war Anne-Sophie sympathisch, hat mitgetanzt zu ihrem eigenen Song. Und in Wien stand sie handgestoppte 36 Sekunden mit dem Rücken zum Publikum. So ging die Nummer los. Man hat überhaupt keine Bindung zu ihr aufbauen können und sie wirkte leider wahnsinnig unsympathisch, so wie sie dahingestellt wurde. Das ist für mich der Grund, warum es für null Punkte am Ende nur gereicht hat.
Ja, also diese 36 Sekunden sind natürlich sträflich, sowas kann man nicht machen und da war sie dann auch schlecht beraten, wenn es ihre Idee war. Also das ist wirklich keine gute Idee gewesen und das mit der Sympathie mag sein.
Nach dem verlorenen ESC-Finale war sie zu Gast im NDR2 Morgen im Interview mit Holger Ponig und Ilka Petersen. Das haben wir aus unserem Archiv geholt. Hören wir mal rein.
Du hast das wunderbar gemacht. Also es gab ja wirklich musikalisch überhaupt keinen Wackler, nichts dabei. Was war das für dich für ein Gefühl, als du da saßt und dann kriegt man ja mit so, naja, jetzt sind irgendwie die Fünften dran, die Punkte abgeben, die Sechsten irgendwie und ich habe noch mal keinen. Was war das für dich für ein Gefühl?
Ja, war scheiße.
Ja. Gab es da irgendwie irgendjemand, der dich da ein bisschen aufgemuntert hat und gesagt, komm, ey, also.
Ja, natürlich, die Leute, die da rumsaßen, aber in dem Moment denkst du halt irgendwie ehrlich gesagt, dass du eher das mit dir alleine ausmachen willst. Mhm. Und dann muss man den ganzen Abend noch irgendwie gut drauf sein und dann kommen die Leute auf dich zu und wollen dir irgendwelche Umarmungen geben, die ich in der Sekunde überhaupt nicht gebrauchen kann. Und woran das jetzt liegt, ich glaube, da fehlt mir sämtliche Vorstellungskraft, das kann ich nicht sagen. Also ich kann ja nicht für 40 Länder sprechen.
Sag mal, wie war denn das jetzt, als du nach Hause kamst? Haben denn deine Freunde, deine Familie sich irgendwie was überlegt, so einen netten Empfang oder so?
Ja, also die standen da dann am Flughafen und mein Hund auch. Ja. Das war so süß. Aber ich brauche nicht so ein, also ich, es ist alles okay, man macht es halt so mit sich selbst aus. Man muss halt einfach weitermachen.
Ganz genau.
Du kannst das ja nie so genau sagen. Wir hatten das ja jetzt auch nicht zum ersten Mal. Also gut, null Punkte ist länger her, aber so die drei Punkte oder so, das ist ja jetzt kein großartiger Unterschied.
Ja, ich bin lieber Letzter als irgendwie so ein Trostpunkt. Auf einen Trostpunkt hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock. Dann bin ich lieber mit einem Statement echt Letzter und kann zeigen, dass mich das als Sängerin und auch als Künstlerin jetzt nicht demotiviert, sondern eher, dass ich sage, jetzt geht's erst recht. Also jetzt mache ich erst recht mein Ding.
Ja, das ist jetzt 10 Jahre her. Wie ging es denn nach dem ESC mit Ann-Sophie weiter?
Stück für Stück hat sie sich in die Musikszene zurückgearbeitet und seit 2018 spielt sie Musicalrollen überall in Deutschland, auch Hauptrollen, ganz tolle Rollen. 2024 hat sie als letztes die Rolle der Elsa im Musical Eiskönigin in Stuttgart gespielt und 2021 war sie auch bei The Voice of Germany, wo sie ganz tolle, ja, diese großen Nummern gesungen hat, die ihr auch gut getan hätten in Wien. Also die auf ihre Stimme so aufbauen, ja, und diese Coverversion. Bei The Voice of Germany hat sie es aber auch nur ins Halbfinale geschafft.
Ich höre diesen Titel immer noch gerne. Ich hoffe, ihr auch. Hier ist Black Smoke.
When you look at me, you know your heart too. Because the face I see is not the one I know. And when you call me baby, what's that supposed to mean? I don't know who you are, how long can we pretend? See the change, I know we both don't have the heart to say. Can't return to what we were, we'll never.
Weiter geht's mit unserer persönlichen Hitliste. Hier kommt der Beitrag, der von mir 12 Punkte bekommen hat und von dir gar keinen. Und der kommt aus Ungarn. Und ich weiß, es gibt ganz viele Friedenslieder beim ESC. Aber ein Jahr vor Love, Love, Peace, Peace hat Ungarn für mich eins der schönsten geschickt. Wars for Nothing von Boggy. Klein und kraftvoll. Konntest du dich daran noch erinnern?
Nee, also ich habe ja schon gesagt, dass ich, bin zum Glück mit einem Mann verheiratet, mit dem ich mich immer hinsetzen kann und sagen, guck mal, heute Abend gucken wir mal den ESC aus Österreich. Dann setzen wir uns da 4 Stunden hin und gucken uns das ganze Ding durch.
Zurecht.
Manchmal spulen wir halt vor und ich glaube, das war aber so ein Song, wo wir immer vorgespult haben. Also obwohl ich mir den ESC 2015 ganz oft angeguckt habe, habe ich an den Song so gut wie gar keine Erinnerung gehabt.
Aber an Ungarn generell, also Ungarn ist ja seit 2019 kein ESC-Land mehr. Dieses Jahr hatten wir zumindest mit Abo und Tünner 2 Kandidaten mit ungarischen Wurzeln dabei. Aber fehlt dir was, seitdem Ungarn weg ist?
Ja, irgendwie schon. Ungarn ist ein Land in der Mitte von Europa und hatte beim ESC natürlich eine wechselhafte Geschichte. Also die haben immer mal zwischendurch Pausen machen müssen. Das waren dann überwiegend finanzielle Gründe. Aber so ein paar ikonische Songs sind ja aus Ungarn gekommen. Ich denke an Kati Wolf, an By Alex mit Catfish, Andras Kalesondas mit Running, der ist ja sogar Fünfter geworden, oder Jozi Papai, der zweimal dabei war. Also das sind so die Künstlerinnen und Künstler, die ich noch mir gerne mal angucke.
Dann freue ich mich, dass ich jetzt eine weitere Künstlerin da hinzufüge, hoffentlich. In Wien reichte es nur für Platz 20, bei uns sieht es ein bisschen besser aus für dieses wirklich minimalistische, aber total schöne Wars for Nothing von Boggy.
ESC Update, Platz 4.
Do you know ours is a mess? All the wars for nothing never ends. Everybody.
Wir kommen auf unser Treppchen, Thomas, und bei Platz 3 gebe ich dir ein Stichwort und das heißt Kopfhörer. Wer verbirgt sich dahinter?
Ja, die Sängerin Mariah trug während der ganzen Performance einen Kopfhörer. Und da kann ich ein schönes Funfact zu erzählen. denn offenbar wurde dieser Auftritt tatsächlich auch vom Hersteller des Kopfhörers gesponsert. Denn in jeder Kommentatorenkabine, ja, ich habe erzählt, wir hatten eine, Tim Frühling und ich, lag einer dieser Kopfhörer als Werbegeschenk.
Nein.
Da stand auch noch Mariah irgendwie drauf. Und ja, ich glaube, Tim und ich haben so Xing-Shang-Shong gemacht, wer den behalten darf. Ich durfte den behalten und der liegt bei mir noch in irgendeiner Tüte. Ich habe den, glaube ich, in meinem Leben nicht benutzt, weil ich dann drahtlose Kopfhörer dann doch immer spannender, besser finde und kleinere. Aber ja, also insofern gab es da von der Firma Kopfhörer für alle. Für alle Kommentatorinnen zumindest. Und ja, und die, auf die Idee zu kommen, einen ganzen Auftritt mit Kopfhörern zu machen, ist schon sehr kurios.
Ja, der Kopfhörer bei der Band Mariah war das eine. Das andere war, dass sie auch noch eine Luftgeige-Spielerin dabei hatten. Das sind so viele Sachen, da muss man erstmal drauf kommen. Aber ich fand das sehr modern, ich fand das einzigartig und es hat sich bis heute nicht geändert. Hier kommt Slowenien.
ESC Update, Platz 3.
When you're down, down low, and there's no place you can go. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
Here for You von Mariah. 2015 war ja das bislang größte ESC-Finale aller Zeiten. 27 Starter gab es davor und danach nicht mehr. Und ganz vorne auf Platz 1 ist Schweden gelandet. Måns Zelmerlöw mit Heroes, kennen wir alle. Aber hat man sich irgendwie auch ein bisschen übergehört, oder?
Ja.
Wir also zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den auch schon in unserer Chartshow der besten Dance-Songs als schlechtesten ESC-Sieger bezeichnet. Das stimmt nicht, aber man hat sich den tatsächlich so ein bisschen überhört. Wobei man sagen muss, die Performance war damals mega beeindruckend. Ja, wir haben ja in der letzten Folge sehr viel über Performances gesprochen und über Songs, die auf der Bühne aussehen wie ein Musikvideo. Damit fing diese ganze Entwicklung an. Also der Auftritt wurde ja auch von Frederik Benke-Rüttmann inszeniert als Creative Director. Ich muss es nicht erzählen. Das war diese Interaktion mit den Strichmännchen. Das war schon toll. Und musikalisch ist der Song generell eher simpel, ja. Heroes, oh. Also das ist nicht allererste Wahl. Man hört den Song heute vor allem in Castingshows, ja. Wenn irgendjemand das eine Runde weiter geschafft hat, dann wird nochmal Heroes, der Hook angespielt. Und ansonsten ist auch dieser Song mittlerweile so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht.
Aber damals schon zu Recht gewonnen.
Ja, also es war so ein Jury-Sieger, ne? Also das ist, die Musik-Professionals haben sich bestimmt auch von dieser tollen Performance weghauen lassen, ja. Der Publikumssieger war ja Italien. Da war Måns Zelmerlöw, glaube ich, nur auf Platz 3, das habe ich nicht ganz genau im Kopf, aber eindeutiger Jury-Sieger und dadurch auch eindeutiger Gewinner. Und er hat ja auch ganz viel aus diesem Sieg profitieren können.
Ich habe ja 2015 auch so meine ersten Radioerfahrungen gesammelt. Ich war damals studentischer Mitarbeiter bei Antenne Niedersachsen, einem Privatsender in Hannover. Und ich habe alle dort so lange genervt, bis ich im Programm über den ESC berichten durfte. Das führte dazu, dass ich eine tägliche Rubrik bekommen habe, in der ich so ein paar Songs vorgestellt habe. Und ich möchte euch hiermit ermutigen, nervt die Leute einfach, es lohnt sich. Irgendwann sagen sie ja. Es wurden also wirklich kleine Clips produziert und gesendet. Ein einziger allerdings wurde nicht gesendet. Und ihr könnt euch vorstellen, welches Land sie ausgerechnet nicht gesendet haben. Jetzt kommt eine kleine Genugtuung für mich. Ich habe hier mal 10 Jahre später die Radiopremiere von meiner Vorstellung für Schweden von damals. Es gibt ein Land in Europa, das ist sicherlich so ESC-verrückt wie sonst kein zweites. Schweden leistet sich eine wochenlange Vorentscheidung in den größten Hallen des Landes und hat auch dieses Jahr wieder großartige Einschaltquoten damit erreicht. Gerne sind die auch mal höher als beim eigentlichen ESC. Dieses Jahr fiel die Wahl der Schweden auf Måns Zelmerlöw und seinen Popsong Heroes. Wie fast immer ist Schweden damit dieses Jahr Siegfavorit Nummer 1. Heroes erinnert an Disco-Hits wie von David Guetta oder Avicii, und der ist ja auch Schwede. Måns Zelmerlöw wurde durch die schwedische Superstar-Suche bekannt und arbeitet mittlerweile unter anderem als Moderator und Musical-Darsteller. Und beim dritten Versuch wählte ihn sein Land nun endlich auf die Song Contest-Bühne. In Heroes geht es darum, sich manchmal selbst zu überwinden und darum, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur versucht. Vielleicht sogar den Song Contest in 4 Jahren zum zweiten Mal zu gewinnen. Ja, das habe ich doch alles richtig gesagt, Thomas, oder?
Und der kleine Marcel, die Stimme deutlich jünger, ja. Wie viele Jahre ist das her? Ja, 10 Jahre. 10 Jahre jüngere Stimme. Hört man denn doch.
Ja, am besten fand ich die Formulierung, Avicii ist ja auch Schwede. Naja, damals hat er noch gelebt, Avicii. Es ist viel passiert in 10 Jahren. Bei Måns Zelmerlöw auch. Måns Zelmerlöw war danach lange immer wieder im ESC-Umfeld zu sehen, hat 2016 auch moderiert, wollte dieses Jahr wieder antreten. Wir wissen, es ist nicht dazu gekommen. Wir wissen, es gab viele unschöne Schlagzeilen aus seinem Privatleben. Haben wir auch drüber gesprochen schon. Auch über unseren Platz 2 müssen wir gar nicht mehr so viel sprechen, denn eigentlich zitieren wir ihn jede Folge, wenn wir in unserer Rubrik 3 Minutes Bye Bye angekommen sind. Golden Boy von Nadav Getsch aus Israel, Partyklassiker und auch 10 Jahre später nichts von seinem Glanz verloren.
Ja, nee, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Übrigens der erste israelische Song, der komplett auf Englisch gesungen ist. Und was mir noch in Erinnerung ist, dass Nadav damals erst 16 Jahre alt war. Also er sieht wirklich älter aus. Und es war wirklich der Soundtrack dieser Woche in Wien. Die Fans haben diesen Song gefeiert. In jeder Bar, bei jeder Party wurde gespielt und laut mitgesungen. Ja, und da habe ich dann auch noch so eine persönliche Perspektive. Denn die Enttäuschung dann über den Platz 9 war bei Nadav Getsch dann sehr groß. Also Stadthalle in Wien hatten die so einen kleinen Outdoor-Backstage-Bereich und da war so ein Toilettenwagen. Und als die ganze Show vorbei war, saß er dann da mit wirklich traurigem Gesicht und rauchte eine Zigarette und guckte traurig in den Nachthimmel von Wien, weil er dann doch wohl ein bisschen mehr erwartet hat. Aber nichtsdestoweniger ist sein Song seitdem wirklich ein fester Bestandteil der ESC-Party-Szene, muss man sagen.
Und auch unseres Podcasts zu unserem heutigen 3 Minutes Bye Bye kommen wir später. Hier kommt erstmal das Original, Golden Boy.
ESC Update, Platz 2.
Mama, someone broke my heart again. Tell her I don't think I can take it anymore. Oh, mama. Someone broke my heart again. Now I'm gonna ease my pain, dancing on the floor. Take me out, I'm not in the mood for a broken heart. Gonna dance tonight, forget her. No, she doesn't know what I'm doing on the floor. Love, love, love. Let the rhythm take us higher. You know it.
tight. We're not going home tonight.
Oh, yeah.
Do you like my day?
Und nun, Trommelwirbel für unseren gemeinsamen Platz 1 aus 2015. Und es ist übrigens auch das Lied, das von dir 12 Punkte bekommen hat. Deswegen darfst du es jetzt auch verkünden.
Mhm. Ja, es geht um Norwegen, Monster Like Me von Mørland und Deborah Scarlett. Und insgesamt haben die den 8. Platz belegt, ein düsterer Song. Im Video dazu werden Gäste mit einer roten Flüssigkeit vergiftet. Ja, in der norwegischen Vorentscheidung haben sie es geschafft, diesen Song in einem One-Shot-Video zu performen. Diese Performance wurde ja versucht zu wiederholen beim ESC in Wien, aber zur Hälfte gab es dann doch einen Schnitt. Und es ist eindeutig ein Jury-Song. Insgesamt hat es eben zum 8. Platz gereicht. Und noch ein Beleg dafür, dass es mehr so ein Song für Musikliebhaber ist, dass sie den Jurypreis, den Marcel Besançon Composer Award, gewonnen haben. Du hast immerhin 7 Punkte gegeben, 12 Punkte von mir. Deutlicher Gewinner unserer gemeinsamen Playlist sind Mørland und Deborah Scarlett mit A Monster Like Me.
Wo du eben das Musikvideo angesprochen hast, kann ich nicht anders als zu denken, es war doch auch irgendwie ein frühes Poison Cake. Aber naja, es klingt aber musikalisch ist es ganz anders. Es ist der Gentleman und die britische Serienkillerin. Es ist eine Powerballade, wie sie im Lehrbuch steht. Und ja, hier ist er, unser Platz 1.
ESC Update, Platz 1.
Honey, I'm telling the truth. I did something terrible in my early youth. My mind went blank, I lost control. I was just a little boy, I did not know. I better let you go to find the prince you thought you found in me. I better set you free and give you all. Just wave and say goodbye and let you live. Without a monster like me. Honey, what am I to you? Now I have pulled the trigger on this awful truth. So hold me now, 'cause I'm burning up. Sing me something beautiful, just make it stop. I better let you go to find the prince you thought you found in me. I better set you free and give you all. Just wave and say goodbye and let you live without a monster like me. Thank you.
Und für unser heutiges 3 Minutes Bye-Bye, für unseren Song, der mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, bleiben wir skandinavisch und gehen sogar noch ein paar Jahre weiter in die Vergangenheit.
ESC Update. 3 Minutes Bye-Bye.
Und da geht es jetzt um jemanden, der mal beim ESC war, aber jetzt später doch auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ich weiß, du hast was vorbereitet, Thomas, aber ich grätsche jetzt rein mit einem anderen Namen, nämlich mit Remo Forrer. Ja, damit hättest du nicht gerechnet, was? Denn Remo Forrer, da müssen wir ganz kurz drüber sprechen, höre ich ja so oft im Radio mittlerweile. Remo Forrer war vor 2 Jahren Schweizer ESC-Kandidat mit Watergun und jetzt hat er wirklich einen Radiohit sondergleichen und der heißt auch noch Underwater. Er ist dem Wasserthema treu geblieben. Das möchte ich nur einmal ganz, ganz kurz erwähnen, dass das hier nicht untergeht.
And now I know.
Remo Forrer, vor 2 Jahren beim ESC und jetzt beginnt er langsam durchzustarten. Wenn er seine Weltkarriere anfängt, könnt ihr immer sagen, wir waren ganz am Anfang dabei. So, aber eigentlich, Thomas, kümmern wir uns heute um eine Band, die eine Weltkarriere hingelegt hat und eigentlich mit dem ESC erstmal nichts zu tun hat, zumindest auf den ersten Blick, nämlich Roxette.
Ja, genau, Roxette. Ich hab doch, Roxette ist dieses Duo aus den 80er Jahren, 80 Millionen verkaufte Platten, The Look und so weiter. Er ist Per Gessle, sie ist Marie Fredriksson und ich habe gefunden, dass Per Gessle tatsächlich in den 80er Jahren Komponist für einige Mellow-Songs war, also für das Melodiefestival in Schweden. Und 2018 hat er auch einen Song geschrieben für die norwegische Vorentscheidung, Melodie Grand Prix. Aber das ist gar nicht der Grund, warum ich darüber rede. Es geht eben um das Revival dieser Band. 2019 ist Marie Fredriksson ja an Krebs gestorben und seitdem tritt Gessle immer noch mit dieser Formation auf. Und seit 2025 hat diese Formation eine neue Sängerin und das ist Lena Philipsson aus Schweden. Du wusstest erst gar nicht, wer sie ist. 2004 hat sie beim Melodiefestival gewonnen und ist dann zum ESC nach Istanbul gegangen mit dem Song It Hurts. Dort belegte sie einen guten 6. Platz, war anschließend 7 Wochen lang am Platz 1 der schwedischen Charts. Und so ähnlich wie bei Erika Wickmann dieses Jahr gab es da auch einen 2. Hauptdarsteller auf der Bühne in Istanbul, nämlich den Mikrofonständer. Schon damals hat sie sich lasziv rund um diesen Mikrofonständer bewegt während ihrer 3-Minuten-Performance. Peter Urban war damals ein bisschen entsetzt und fragte sich, was macht die denn da? Aber der Song ist für mich ein Klassiker. Lena Philipsson mit It Hurts.
Und trotzdem ist diese Performance von damals, wenn man sich mal die schwedischen Maßstäbe von heute anguckt, wirklich angenehm zurückgenommen, sag ich mal.
Ja, nahezu süß, ne?
Da eigentlich
hat sich einfach eine Frau hingestellt und 3 Minuten lang ihren Song performt.
Den wir jetzt hören. Wir sind Ende August wieder für euch da mit ESC Update in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Am 30. August sprechen wir dann natürlich auch über die ESC Gastgeberstadt. Wir freuen uns auf euch nächsten Monat. Danke, dass ihr zugehört habt und jetzt wünsche ich viel Spaß mit It Hurts von Lena Philipsson. Bis bald, ciao.
Euch allen noch einen schönen August und wir hören uns in 4 Wochen.
In 5.
In 5.
Nobody but me.